Und damit zur Abkürzung Kuladik, die ein wenig so klingt, als feiere der Akifi eines denkmüden ORR, der Abkürzungsfimmel eines Oberregierungsrats, fröhliche Urständ. Aber Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz digital erfassen und zugänglich machen, dafür steht Kuladik, ist ja wirklich keine schlanke Projektüberschrift. Nun ist sogar schon Zeit für Kuladik 2.0, die Überarbeitung der Plattform und Ergänzung um was sonst eine App. Damit beauftragt wurde die Hochschule Kaiserslautern. Das Land fördert das Projekt mit 276.000 Euro. Den entsprechenden Förderbescheid hat Professor Hendrik Speck vom Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik der Hochschule Kaiserslautern entgegengenommen. Guten Tag, Herr Speck.
Guten Tag.
Ehe man eine eigene Webseite neu aufsetzt, Herr Speck, ist es klug, sich mal umzuschauen, was andere machen. Sie haben 200 Websites von Museen weltweit ausgewertet. Auf welche Merkmale haben Sie besonders geachtet?
Bevor wir angefangen haben, haben wir uns erstmal 200 Apps mehrheitlich angeschaut von Museen und Einrichtungen des Kulturerbes. Und wir wollten dann im Kern sehen, was bieten die für Funktionen an? Welche Reichweiten, das heißt, welche Erfolge können die auch nachweisen und wie sind die praktisch aufgebaut?
Was ist Ihnen aufgefallen beim ersten und beim zweiten Blick auf diese Apps und Webseiten?
Also das eine ist die Frage, wann nutzt man, das kann man sich auch selbst fragen, praktisch eine App fürs Kulturerbe, fürs Museum, für Archäologie und so weiter und Co. Und das ist oftmals dann, wenn man eventuell so eine Einrichtung besucht. Und der Haken ist, dass die Neigung, so eine App oder so eine Webseite dann wieder zu benutzen, nachdem die Einrichtung dann verlassen oder die Ausstellung dann verlassen wurde, sinkt dann sehr, sehr deutlich. Das heißt, im Grunde genommen lautet die Frage, wie schafft man es, ein Angebot herzustellen, was über so einen kurzzeitigen, temporären Besuch wirksam ist. Das Zweite, was dann sehr, sehr deutlich auffiel, war, es lässt sich also nachweisen, wie wirksam oder wie populär sind diese Anwendungen, indem man also nachschaut, wie oft werden die Apps runtergeladen oder wie oft werden die Webseiten besucht. Und da fällt dann zum Beispiel auf, dass also die führenden Museen oder die führenden Einrichtungen in Deutschland, aber auch weltweit, nicht unbedingt zu den führenden Anbietern oder zu den populärsten Angeboten gehören. Das heißt also, selbst wenn wir an Schlachtschiffe denken, wie Britisches Museum, Louvre oder die Einrichtung der Museumsinsel, müssen wir ganz klar feststellen, das sind bei weitem nicht die erfolgreichsten Einrichtungen.
Sie haben sich die Berliner Museen mal explizit auch angeschaut. Da gibt es welche, die sind sehr erfolgreich, die werden viel geklickt und andere, die kaum beachtet werden. Was ist denn die Erklärung dafür, dass die einen Erfolg haben und die anderen ja kaum?
Die Berliner sind da nur ein Beispiel. Da haben wir eine relativ umfangreiche Studie durchgeführt mit über Hunderten von Attributen, wo wir erfasst haben, welche Funktionen werden angeboten, wie sind die aufgebaut, wie nutzerfreundlich ist das, wie viele Sprachen werden beispielsweise bedient, welche Map-Dienste, was ist überhaupt an Inhalten und so weiter da. Und dann auch so eine Erkenntnis, dass es für eine normale, kleinere Einrichtung nicht einfach ist, eine derartige Kompetenz auch nachhaltig zu betreiben. Das heißt also, eine Webseite zu konzipieren, eine App entsprechend mit Inhalten zu füttern, ständig abzudaten, interaktive Angebote wie Karten, Bild, Video, aber auch 3D. Das heißt zum Beispiel das Einscannen von Objekten, um die tatsächlich digital erlebbar zu machen oder auch das Anbieten von virtueller Realität, um zum Beispiel darzustellen, so sah Kaiserslautern zum Beispiel aus vor 300 Jahren. Und das bedarf massiven Aufwandes und das schaffen viele Institutionen einfach nicht. Und dann sieht man natürlich, dass also ein Konzept, was darauf versucht, dass man also einmal mit zum Beispiel irgendwelchen Fördermitteln sowas praktisch initial zu konzipieren, meist nicht nachhaltig ist, beziehungsweise nicht oft besucht wird, irgendwann nicht mehr abgedatet wird. Und da sinkt natürlich deutlich die Attraktivität.
Sie haben auch über den deutschen Tellerrand hinausgeguckt, das haben Sie eben schon mal angedeutet. Die Museen der französischen Hauptstadt Paris haben sich digital zusammengeschlossen und sind damit offenbar ganz erfolgreich. Ist das ein Bündeln von finanziellen Mitteln? Ist das das Erfolgsrezept?
Also eine Erkenntnis ist sozusagen ganz klar, dass es da also wirklich Sinn macht, sogenannte, wir nennen es Aggregator-Apps, das heißt also Plattformen oder Institutionen zu schaffen, die im Grunde genommen als Dienstleister oder als Rahmenwerk für andere diese Datenbanken, aber auch die entsprechenden Experten praktisch vorhalten. In den Pariser Museen ist das offensichtlich passiert. Die Berliner haben das zum Teil auch passiert und haben dort auf einen kommerziellen externen Anbieter zurückgegriffen. Und da sieht man natürlich dann auch wieder praktisch den Unterschied. Also bei dem kommerziellen fremden Anbieter stirbt und leidet dann natürlich potenziell auch mit denen.
Wenn man versucht, eine ganze Region digital kulturell zu vernetzen, ist es kein Unterschied zu einem einzelnen Museum oder sagen wir zu einem kleineren Museumsverband.
Es ist offensichtlich vorteilhafter und das sehen wir an diesen Zahlen, die diese Institutionen betreiben. Ein zentrales Plattform, System, Datenbank und so weiter anzubieten, ähnlich wie eine umfangreiche Speisekarte in einem Restaurant, was aber dann einzelnen Institutionen immer noch erlaubt, die für sie relevanten Speisen, Gerichten und so weiter auszuwählen. Das heißt, es geht im Kern nicht um eine Gleichmacherei, das kann auch im Design und so weiter komplett angepasst werden. Es geht schlicht und einfach darum, dass es mittlerweile tatsächlich so ist, dass also diese technischen Ressourcen, die notwendig sind, um sowas zu betreiben, derartig aufwendig sind, dass es also für eine kleinere Institution sehr, sehr schwierig ist, das nachhaltig zu betreiben.
Gibt es denn schon so eine Art Bilanz, was man bei Cooladic 2 auf jeden Fall übernehmen sollte oder müsste?
Ja, also da gibt es also unterschiedliche Konsequenzen natürlich auch, also in der Art und Weise beispielsweise, wie es dann zukünftig sowohl, wie werden dort Webseiten und Apps aufgebaut. Früher hätten wir nur gesagt, müssen wir auf Suchmaschinen und so weiter optimieren, die Sichtbarkeit und so weiter herstellen, insbesondere auf Webseiten. Jetzt wissen wir natürlich, in den letzten Jahren hat sich das Informations- und Suchverhalten breit verändert und jetzt kommen noch mehr und mehr Plattformen praktisch aus dem Bereich dieser künstlichen Intelligenz. Wir wissen zum Beispiel, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, auch zu beachten, was die unterschiedlichen Bedürfnisse von Nutzern sind. Im Kern sind die praktisch vorausplanend, besuchen und lernen. Das sind so drei völlig unterschiedliche Modelle. Und die sollten zum Beispiel schon bei dem Einstieg und so weiter berücksichtigt werden. Eine weitere Sache, die wirklich auffällt, ist, dass es sehr, sehr wenige Angebote gibt, die mehrsprachige Angebote für unterschiedliche Zielgruppen aus unterschiedlichen Ländern vorhalten. Und das ist natürlich was, was sich mittlerweile mit modernen Werkzeugen, Übersetzungsdiensten und so weiter sehr, sehr einfach machen ließ. Und zusätzlich natürlich, was wir uns auch mal ganz klar wünschen, ist, dass die Inhalte erlebbarer, interaktiver werden. Das heißt also, dass man zum Beispiel wirklich versucht zu vermitteln, wie sieht irgendein Objekt aus? Wie sieht der Goldene Hut in Schifferstadt aus? Wie sehen historische oder städtebauliche Veränderungen wirklich aus? Und dann fällt auf, dass nur sehr, sehr wenige Einrichtungen in der Lage sind, Technologien wie 3D, 3D-Scan praktisch zu nutzen. Und auch da sieht man natürlich, es braucht Geräte, es braucht auch die Fähigkeiten, die Kompetenzen, diese entsprechend sinnvoll zu benutzen. Und das wird schwer. In kleineren Einrichtungen macht mehr Sinn, praktisch sowas gebündelt vorzuhalten.
Professor Henrik Speck war das von der Hochschule Kaiserslautern. Sein Fachbereich ist damit beauftragt, Cooladic 2.0 zu erstellen, die digitale Überarbeitung der Plattform Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz digital erfassen und zugänglich machen. Herr Professor Speck, herzlichen Dank für Ihre Zeit hier in SWR Kultur am Mittag.
Ich bedanke mich bei Ihnen.